Was hatte ich Ihnen am Dienstag versprochen? Es wird in dieser Woche sehr wahrscheinlich an den Märkten einiges los sein. Und es war einiges los. Erhöhte Schwankungen an den Devisenmärkten, extreme Kursschwankungen an den Edelmetallmärkten, sehr hohe Einzelwertvolatilität im Rahmen der Berichtssaison. Ich hatte nicht zu viel versprochen. Was hatte ich Ihnen noch versprochen? Wir werden deswegen am Freitagnachmittag, also jetzt, Freitagnachmittag 15 Uhr, für Sie eine Sonderfolge aufnehmen. Und da bin ich. Also bleiben Sie dran. Herzlich willkommen bei Ihrer St. Galler Kantonalbank mit einer Sonderfolge von Winklers Wochenschluss. Der Titel der heutigen Ausgabe lautet: Sehr starke Kursschwankungen, den Überblick behalten, mein Job. Wir haben Freitag, den 30. Januar und mein Name ist Michael Winkler. Noch einmal herzlich willkommen. Ja, ich hatte am Dienstag schon darauf hingewiesen, was an den Devisenmärkten los ist, was bei den Edelmetallmärkten los ist, was an Unternehmensmeldungen kommen wird im Rahmen der laufenden Berichtssaison. Und genau das ordnen wir ein und wir konzentrieren uns wie immer für Sie auf die wichtigsten Meldungen und Daten. Lassen Sie uns loslegen, immer noch unter der Überschrift, genau wie am Dienstag, keine Ruhe in Sicht. Wir schauen auf die Devisenmärkte. Und die Schlagzeilen, die ich dazu momentan bekomme, scheinen extrem dramatisch zu sein. Die Währungsmärkte senden roten Alarm. Gerät Donald Trumps kalkulierter Dollarverfall außer Kontrolle? Kurzfristig leiden darunter vor allem die deutschen Unternehmen. Und jetzt kommt es ganz nebenbei. Am Schluss könnte ein Ende des Währungssystems stehen mit gewaltigen Folgen. Ich hatte auf die eventuell bevorstehende US-Dollar-Schwäche am Dienstag hingewiesen und mit diesen Meldungen müsste man glauben oder den Eindruck bekommen, dass im Wochenverlauf der US-Dollar völlig implodiert wäre. Also lassen Sie uns draufschauen, ob dem wirklich so war. Wir schauen auf unser Währungspaar Euro-US-Dollar seit dem letzten Sommer. Und wenn ich mir das so anschaue, positiv ausgedrückt, sehe ich ein kurzfristiges Kaufsignal für den Euro. Also wenn diese Kurve nach oben geht, steigt der Euro oder der Dollar fällt. Also das Thema US-Dollar-Schwäche ist absolut richtig. Aber jetzt schauen wir bitte auch einmal auf das Ausmaß dieser Kursschwankungen. Seit Juli letzten Jahres bis ja, sozusagen vor einer Woche bewegten wir uns im Euro-US-Dollar-Währungspaar in einer ganz ruhigen, kleinen Seitwärtshandelsspanne, unten 1,14, oben etwa 1,18, 18,5 und es ist über 6 Monate nichts passiert. Das sieht man auch daran, dass die Durchschnittslinien alle sehr eng inzwischen dann zusammengelaufen sind, nämlich pink 38, grün 100 und blau die 200-Tage-Linie. Und wenn wir gerne noch uns die 200-Tage-Linie ein wenig genauer betrachten möchten, wir hatten im November bei knapp 1,15 zweimal ein Testen dieser 200-Tage-Linie. Wir hatten es jetzt im Januar bei etwa 1,16 und davon hat sich jetzt dann doch der Eurokurs nach oben herausgearbeitet und hat auch die bisherigen Höchstkurse im Rahmen dieser 6-monatigen Seitwärtsbandbreite bei etwa 1,18, 1,18,5 nach oben überwunden. Das ist das, was wir ganz rechts in der Grafik sehen. Insofern Dollar-Schwäche ja, Kaufsignal für den Euro ja oder anders ausgedrückt Verkaufssignal für den US-Dollar, zumindest auf taktischer Ebene kurzfristig ja. Ist denn diese Bewegung, die wir momentan sehen, vom Ausmaß besonders dramatisch, damit es diese Schlagzeilen, die ich Ihnen gerade vorher vorgelesen habe, rechtfertigt? Also, wenn wir seit einem halben Jahr bei etwa 1,18 das obere Ende dieser Bandbreite hatten, und wir notieren jetzt bei 1,19 und in der Spitze in den letzten beiden Tagen bei gut 1,20, 1,20,5. Also dann reden wir davon, dass wir die Handelsspanne der letzten 6 Monate um 1 bis etwa 2,5 Cent nach oben verlassen haben. Das nenne ich nicht dramatisch. Tut mir leid. Klar ist natürlich, dass der US-Dollar strukturell auch unter Druck steht. Donald Trump möchte gerne eine leichtere Währung haben. Wir haben das Thema Vertrauensverlust über all das, was wir seit einem Jahr reden. Das ist nichts Neues. Aber diese Währungsbewegung, sie geht in die Richtung eventuell einer erneuten US-Dollar-Schwächeperiode nach den letzten 6 Monaten. Aber mit diesem bisherigen Ausmaß von diesen 1, 2, 3 Cent, also das glaube ich nicht, dass das dann solche dramatischen Nachrichten rechtfertigen könnte. Und wie immer, neben dem Blick auf die taktische Ebene, Sie kennen mich und auch in der Überschrift oder in dem Titel der heutigen Folge habe ich es ja für Sie extra genannt, dass wir alle diese Dinge einfach einmal einordnen wollen und den Überblick behalten. Also habe ich Ihnen auch im US-Dollar die strategische Ebene mitgebracht. Sie kennen es von mir, meistens Wochenebene, mindestens 5 Jahre. Und hier schauen wir jetzt einmal auf unser Währungspaar bis 2005 zurück, also gut 20 Jahre, um das, was gerade passiert, ein wenig einordnen zu können. Und da muss ich sagen, wir haben in den letzten 20 Jahren schon viel, viel schwächere Dollarkurse oder anders ausgedrückt viel, viel, viel höhere Eurokurse gesehen als das, was wir jetzt hier gerade haben. Wir hatten nämlich im Jahr 2008 einen Euro-Dollar-Kurs von 1,60. Man mag es kaum noch glauben. In den Jahren 2010, 2011 immer noch Kurse um die etwa 1,50. Im Jahr 2014 nochmal die 1,40. Und für die letzten 10 Jahre schaue ich in das Jahr so etwa 2018. Da waren wir so in dem Bereich um die 1,25. Und im Jahr 2021, da waren wir so bei 1,22. Und diese Zone, so 1,22 bis 1,25, also eben noch einmal 3 bis zu etwa 5, 6 Cent höher als heute, hatte ich Ihnen am Dienstag auch schon als potenzielle Zielzone für eine eventuell erneute US-Dollar-Schwäche genannt. Die kurzfristige Schwäche ist da. So, jetzt schauen wir mal, ob wir in diese Region laufen. Aber Kurse dann von, falls wir die über 1,20 überwinden sollten, also Kurse von 1,22 oder 1,25, und Sie können das hier in dieser Grafik sehr schön sehen, wären definitiv nichts Neues, nichts Bahnbrechendes, sondern wenn ich mir die gesamte Handelsbandbreite der etwa letzten, ja gut, 20 Jahre anschaue, von 1,60 bis etwa 0,95, ich will nicht sagen genau, aber irgendwo in dem Bereich, dann nähern wir uns so in etwa der Mitte einfach an. Also der Euro war schon mal deutlich teurer, der US-Dollar war auch schon mal deutlich teurer und jetzt sind wir so in dieser Zone, deswegen nenne ich auch die Überschrift Zone 1,20, 1,25 markant. Irgendwo im Bereich, wo wir sehr häufig schon waren und wo man eventuell das Gefühl für ein Gleichgewicht, zumindest im längerfristigen Sinn, für diese Währung haben könnte. Denn in den Jahren auch 2009 bis 2013 war im Bereich um die 1,20, 1,25 waren das die Tiefskurse und in den letzten Jahren, wie gesagt, seit 2018 eher die Höchstkurse. Also diese Zone 1,20, 1,25 ist schon markant. Ja, tendenziell eine Dollar eher Schwäche, weil er steht auch strukturell unter Druck. Aber mal ganz offen, es ist erstens nichts Neues und zweitens, auch darüber habe ich schon sehr häufig berichtet, selbst wenn die Bedeutung für den US-Dollar als Weltleitwährung Stück für Stück einfach immer etwas kleiner wird, wird der Dollar noch lange, und zwar sehr lange, eine oder die dominierende Währung bleiben. Weil so viel besser sehen die anderen Währungsräume auch nicht aus. Das nur so ganz nebenbei. Also, nehmen wir ein wenig von der Hektik heraus. Der US-Dollar steht nach 6 Monaten Ruhepause momentan wieder etwas leicht unter Druck. Ja, das mag sein. Wird er wahrscheinlich weiter leicht unter Druck stehen? Ja, sehr wahrscheinlich. Ist das ein Weltuntergang? Nein. So viel dazu. Wenn wir beim Dollarraum bleiben, gerade vorhin, und ich hatte gesagt, ich konzentriere mich für Sie gerne auf die wichtigen Nachrichten, hat Donald Trump sozusagen den Nachfolger, die Nominierung des Nachfolgers für Jerome Powell bekannt gegeben. Auch das ist wie erwartet und da werde ich auch gar nicht länger drauf eingehen. Also erhöhte Schwankungen an den Devisenmärkten, ja, erhöhte Nervosität, ja, etwas Dramatisches, definitiv nicht. Unser nächster Punkt, auch immer noch unter der Überschrift Meldungen, keine Ruhe in Sicht. Und jetzt kommen wir zu etwas, wo ich sagen muss, jawohl, hier passieren wirklich extreme Kursschwankungen und Dinge, die wir nicht alltäglich sehen. Wir schauen auf die Edelmetalle. Gold weiter auf Rekordjagd, lautet die Überschrift. Marke von 5.500 US-Dollar überschritten. Das war die Schlagzeile gestern vom Donnerstag. Und wenn ich jetzt hineingucke, einen Tag später, Freitagmittag, wo sind wir momentan gerade? 5.050, also wir haben schon wieder etwa 500 US-Dollar verloren. Da schauen wir doch mal auf die Kursschwankungen, denn die sehen deutlich dramatischer aus. Und deswegen habe ich Ihnen auch hier in der ersten Grafik nur den Zeitraum seit Jahresbeginn mitgebracht, also die letzten 4 Wochen, der Monat Januar. Man mag es kaum noch glauben, ich weiß nicht, ob Sie sich noch daran erinnern werden, aber zum Jahresstart notierte die Feinunze Gold bei ca. 4.300 US-Dollar. Das heißt, zu den Kursen, die wir gestern und vorgestern in der Spitze gesehen haben, und das sieht man am rechten Rand in der Grafik sehr schön, das war im Bereich von 5.600 US-Dollar, 1.300 US-Dollar in der Spitze als Kurssteigerung innerhalb weniger Wochen, um dann innerhalb von 2 Tagen auch diese, und das war heute der letzte Balken, wir waren heute zeitweise sogar zwischendurch auch unter 5.000 US-Dollar, einfach über 600 US-Dollar innerhalb von 2 Tagen wieder verlieren. Bedeutet für mich als Überschrift, und das meine ich wirklich ernst, hier spielen alle verrückt. Extreme Bewegungen, extremer Kursanstieg in den letzten Wochen, sehr, sehr hohe Intraday-Schwankungen. Und ich hatte Ihnen sowohl in den letzten Wochen bei dem Thema Rohstoffe, als auch bei den Edelmetallen, als auch bei Silber, was ich Ihnen gezeigt hatte, grundsätzlich darauf hingewiesen. Vergleichen Sie das Ausmaß der Kursschwankungen bei diesen Märkten oder Anlageklassen bitte nicht mit den vielleicht von Ihnen gewohnten Schwankungen an den Aktienmärkten, diese 15-20-prozentigen Schwankungen innerhalb mehrerer Wochen und Monate. Ich hatte ganz klar gesagt, Rohstoffe, Edelmetalle haben historisch bedingt einfach eine erhöhte Volatilität mit deutlich größeren Kursausschlägen. Und auch das haben wir hier sehr, sehr plakativ in den letzten Wochen sehr deutlich zu spüren bekommen. Mein Fazit dazu lautet allerdings, das Ausmaß dieser Kursschwankungen ist, wenn ich Gold eben wieder als Krisenindikator nehme, im Verhältnis zu dem, was gerade in den letzten Tagen und Wochen geschehen ist und auch im Vergleich zu dem Ausmaß der Kursschwankung an den Devisenmärkten, weil ja angeblich beim US-Dollar die Welt untergeht, ist das, was wir hier bei den Edelmetallen gesehen haben, eine viel, viel zu große Schwankung, die auch entsprechend heftig schon wieder korrigiert wird. Das nur dazu. Das war der Blick auf die letzten 4 Wochen und ähnlich wie immer ein strategischer Blick möchte ich Ihnen heute die Kursentwicklung von Gold seit den 80er Jahren einmal zeigen. Denn es war nicht immer alles Gold, was glänzt. Seit Beginn der 80er Jahre nämlich bis zum Jahr 2000, also wir reden über einen Zeitraum von 20 Jahren, in diesen 20 Jahren hatte damals Gold massiv an Wert verloren. Wir hatten Kurse Anfang der 80er Jahre von etwa 700 bis in der Spitze etwa 800 US-Dollar je Feinunze und hatten den Tiefstand im Jahr 2000, was dann rein zufällig auch der Höchststand damals an den Aktienmärkten war, in dem Bereich von circa ja, etwa gut 250 Dollar für die Feinunze. Was dann folgte, war eine 10-jährige Kursrallye von den 250 US-Dollar auf die fast 2000 US-Dollar. Genau in diesen 10 Jahren hatten wir zwar Aktiencrashs ganz nebenbei und wir hatten aber auch dann von 2010 bis jetzt Anfang der 20er Jahre mehr oder weniger eine 10-jährige Durststrecke, bis dann Gold definitiv im Jahr 2024, also vor knapp 2 Jahren jetzt, endlich diesen Widerstand bei gut 2000 US-Dollar überwunden hatte. Und jetzt, hier sieht man das auch sehr schön in diesem langen Zeitraum, was in diesen letzten 2 Jahren passiert ist. Von diesen 2000 auf deutlich über 5000 US-Dollar. Grundsätzlich, auch das, um es wieder einzuordnen. Und hier sehen wir eben auch 10-jährige Anstiegsphasen, die mit fast Verzehnfachungen, aber auch 20-jährige Phasen mit dramatischen Kursverlusten, 10-jährige Phasen, in denen nichts passiert ist. Und jetzt sind wir eben seit 2 Jahren eben wieder in einer steigenden Phase. Grundsätzlich im steigenden Goldpreis spiegeln sich zum einen die geopolitischen Unsicherheiten wieder, darüber haben wir häufig genug gesprochen, und natürlich, wenn wir fundamental werden wollen, auch die rekordhohe Verschuldung der Staaten wieder. Ja, das ist fein, bin ich absolut bei Ihnen. Muss deswegen sozusagen jede Woche der Goldpreis um 1.000 US-Dollar steigen? Ich glaube nicht. Insofern, wenn Sie mich danach fragen, wie beurteile ich denn diese Situation in Gold? Also das Ausmaß der Schwankungen kann ich definitiv nicht prognostizieren. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass wir Ihnen seit etwa 2 Jahren erzählen, Gold gehört grundsätzlich als Diversifikator mit in ein Portfolio hinein. Und wenn Sie in der glücklichen Lage sein sollten, schon eben seit längerer Zeit Gold im Portfolio zu haben, hat sich natürlich das Gewicht von Gold in Ihrem Portfolio aufgrund dieser starken Kursanstiege relativ betrachtet erhöht. Jetzt müssen Sie natürlich für sich entscheiden, ist Ihnen das alles egal? Sie sind ein Goldfreund und machen eine Buy-and-Hold-Strategie. Oder sagen Sie, ich hatte mal vielleicht 10% Gewicht in mein Portfolio für Gold reserviert. Dieses Gewicht ist deutlich größer geworden inzwischen durch diese starken Kursanstiege. Dann würde sich die Frage des, ja, wie heißt es in unserem Fachchinesisch immer so schön, die Frage des Rebalancings stellen. Also Gold wieder auf seine ursprüngliche 10%-Quote im Portfolio zurückzuführen, was nichts anderes bedeuten würde, also dass wir jetzt bei über 5.000 Dollar je Unze einfach etwas verkaufen müssten, Gewinne mitnehmen müssten, um dann Ihre ursprüngliche, für Sie richtige strategische Allokation wieder zu haben. Nicht mehr und nicht weniger. Also, extreme Kursschwankungen bei den Edelmetallen, die finde ich definitiv übertrieben. Bei der Unruhe an den Devisenmärkten finde ich die Meldungen übertrieben. Das, was an den Devisenmärkten momentan passiert, ist gar nicht so wild. Kommen wir dann so in diese laufende Berichtssaison hinein. Wir nähern uns ein wenig den Aktienmärkten und auch wenn ich da hineinschaue, weil die Indizes sind bisher relativ ruhig, also auf Indexebene, also viele Indizes im laufenden Jahr, wenn ich mir das so anschaue, die sind im Bereich von 2-3% im Plus, nichts Wildes. Spannend wird es auch hier wieder, wenn ich jetzt in unseren Stocks 50, in unseren Stocks Europe 50, also diese 50 größten Unternehmen Europas mir anschaue, was in diesen ersten 4 Wochen passiert ist. Performance-Spitzenreiter mit plus 30%, die ASML. Ich habe plus 14% die Rheinmetall. Ich habe plus 14% Novo Nordisk im laufenden Jahr. Und nur um Ihnen die Spannbreite zu zeigen, was in diesen 4 Wochen passiert ist, obwohl der Index gerade mal 2% im Plus passiert. Ich habe eben, darauf werden wir nämlich gleich kommen, als absolutes Schlusslicht sozusagen minus 18% SAP, minus 15% LVMH. Das nur als Beispiel. So, das bringt uns dann in die laufende Berichtssaison. Ich hatte Ihnen angekündigt, die großen Tech-Unternehmen werden berichten, eben aus den USA. Unter anderem war es Meta, Microsoft, Apple. Microsoft ganz nebenbei, gestern danach minus 10%. Aber als Beispiel dafür, für diese Einzelwertvolatilität, habe ich Ihnen heute die SAP mitgebracht. Schauen wir drauf. 16% minus. Warum die SAP-Aktie so unter Druck steht? Es ist ein Ausverkauf. Ja, und das ist es definitiv. Schauen wir doch mal ein wenig in diesen Zahlensalat von SAP hinein. Per Saldo kann man sagen, wenn die Aktie minus 16% reagiert, und dazu muss man wissen, wenn wir nachher in den Kursverlauf hineinschauen, diese minus 16% kommen ja nicht von einem Topkurs, von einem historischen Höchststand, sondern die SAP-Aktie ist ja schon seit fast einem Jahr am Fallen und hat jetzt noch einmal 16% verloren. Würde man annehmen, der Bericht war eine Katastrophe. Das war er definitiv nicht. So richtig, also wirklich schlecht ist das Zahlenwerk nicht. Es gab durchaus gute Nachrichten. Also die Profitabilität ist deutlich gesteigert worden. SAP hat einen Aktienrückkauf über 10 Milliarden Euro angekündigt. So, und was hat irgendwie scheinbar zu diesen minus 16% zu diesem Kursrutsch geführt? Es ging um das Cloud-Geschäft, weniger Aufträge als erhofft. Dazu muss man wissen, wir reden momentan über ein Thema. Ich hatte Ihnen ja schon vor einer Woche SAP einmal als Beispiel genannt, deswegen bringe ich Ihnen auch die Aktie heute mit, dass der Software scheinbar von den Börsianern als der absolute Verlierer im KI-Bereich gesehen wird. Wir gehen darauf gleich noch etwas genauer ein. Schauen wir noch mal so ein bisschen in das Geschäftsmodell SAP hinein. Kundschaft. Tausende von Unternehmen weltweit hatten bisher die klassische Software und die stellen nun eher auf das Cloud-System um. So bedeutet für die Zahlen insgesamt, im letzten Jahr 2025 steigerte SAP den Umsatz bei Cloud-Diensten um 23% auf 21 Milliarden Euro. So, und jetzt kommt aber dazu, währungsbereinigt 25% wären es gewesen, die Steigerung. Warum verschreckt das so? Weil im Dezember der Chef von SAP, Sie sehen hier wunderbar im Bild, Christian Klein, gesagt hat, dass ein solcher Wert eine Enttäuschung wäre, also Management von Expectations, Erwartungsmanagement, würde ich sagen, selbst dran schuld. So, und fürs laufende Jahr erwartet das Management eine weitere Abschwächung. Ansonsten entwickelte sich das Geschäft robust. Der Umsatz insgesamt um 8% auf 37 Milliarden Euro gestiegen. Ohne Währungseffekte wären es plus 11% gewesen. Die Profitabilität sogar stärker als erwartet. Der bereinigte operative Gewinn, eine für SAP wichtige interne Steuerungsgröße, stieg um 28% auf über 10 Milliarden. Insbesondere der Free Cash Flow war hervorragend. Hier sei SAP sehr gut aufgestellt. Im vergangenen Jahr übertraf der Softwarehersteller mit über 8 Milliarden Euro die eigene Prognose für diese Kennzahlen. Also, es ist alles gar nicht so schlecht. Man fragt sich dann, warum fallen die Kurse so dramatisch? Und es geht eben um das Thema künstliche Intelligenz. Werden dann Anbieter wie SAP auf einmal disruptiert? Ich glaube, für SAP selbst geht es eher darum, wie können Sie künstliche Intelligenz in Ihre Systeme mit integrieren? Und wenn wir über diese Art der Aktien momentan sprechen, ja, ist es so, glaube ich, eine Glaubensfrage. Glaube ich, dass da, was da passiert seit einem Jahr und jetzt eben mit diesen letzten Kursbewegungen gipfelte, eine Übertreibungsphase der Börse nach unten, genauso wie es diese Übertreibungsphasen auch sehr häufig nach oben geben kann, oder glaube ich daran, dass diese Geschäftsmodelle, ich will nicht sagen tot sind, aber auf jeden Fall das Wachstum nicht mehr das sein wird, die Profitabilität nicht mehr das sein wird und demzufolge auch eine Bewertung für solche Unternehmen ganz anders aussehen muss. SAP selbst sieht das definitiv bisher nicht so. In den nächsten 10 Jahren wollen sie mehr als 20 Milliarden Euro in digitale Souveränität entwickeln. Ja, dazu kommt auch noch zu dem Zahlenwerk. Sie haben am Jahresende mehrere umfangreiche Verträge abgeschlossen. Die Umstellung komplexer Systeme benötige einige Zeit. Daher verzeichnet der Softwarehersteller einen erheblichen Teil der Umsätze erst später, also in diesem und im nächsten Jahr. Und das ist natürlich bei immer den Quartalsberichten etwas, was der kurzfristige Analyst nicht hören will, was, glaube ich, aber den langfristigen Investor weniger interessiert. SAP selbst geht davon aus, sie werden langfristig stark profitieren. Der gesamte Auftragsbestand, der stieg auf 77 Milliarden Euro, währungsbereinigt ein Plus von 30%. Und für 2027 stellt der Konzern auch wieder beschleunigtes Wachstum in Aussicht. Also wenn es wirklich eine Verlangsamung des Wachstums geben sollte, eine Riesenenttäuschung und Sie sind Investor und so etwas sind wir bei der St. Galler Kantonalbank, glaube ich nicht, dass wir dieses Zahlenwerk so negativ beurteilen und wahrscheinlich eher auf der Chancenseite unterwegs sind. Aber neben dem Zahlenwerk, ich sprach gerade das Thema Bewertung an, schauen wir doch auch da eben einfach bei SAP mal hinein. Und zwar die Schätzungen der Analysten, die ja teilweise sich dann auch so negativ zu SAP äußern, für die kommenden Jahre. Was erwarten Sie denn? Sie erwarten ein Ergebnis hier Aktie für letztes Jahr eben 6 Euro, jetzt für dieses Jahr, für das Jahr 2026, 7,23 Euro. Für das Jahr 2027 8,47 Euro und für das Jahr 2028 9,90 Euro. Also Steigerung, Steigerung, Steigerung. So, was erwarten Sie für den Freien Cashflow? Ja, im letzten Jahr 8 Milliarden, wie gesagt. Der Free Cashflow soll in diesem Jahr auf knapp 10 Milliarden ansteigen. Er soll im Jahr 2027 nochmal um eine gute Milliarde auf über 11 Milliarden zulegen und dann nochmal im Jahr 2028, solange man das sich traut zu prognostizieren, noch einmal um knapp 2 Milliarden steigen auf 13 Milliarden. Also insofern sieht das alles nicht so schlecht aus. Wie sieht die Bewertung aus? Auch das vielleicht eine wichtige Kennzahl. Für dieses Jahr erwartet ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von momentan 23,5, was dann im Jahr 2027 nach den Schätzungen auf 20 sinken sollte und für das Jahr 2028 auf 17. Ja, da kann man sich dann jetzt überlegen, kaufe ich mit einem etwa 20er KGV mir etwas hinein, was momentan keiner haben möchte, was im Ausverkauf ist, oder möchte ich lieber auf der Seite der momentanen Gewinner sein? Und da reden wir eben über die Chiphersteller, die Infrastruktur, Hardware, Ausrüster, die steigen. Teilweise Bewertungen haben, die dann jenseits von Gut und Böse sind. Zumindest sehen wir diesen Sektor Software nicht so negativ, wie die Börse es sieht. Und wie die Börse es sieht, das betrachten wir jetzt. Wir schauen einfach mal in die Kursentwicklung der SAP-Aktie in den letzten 12 Monaten hinein. Vor einem Jahr, Frühjahr 2025, Höchstkurse um 280 Euro, gestern der Kursrutsch, wir sind im Bereich etwa um die 170 Euro, deutlich, deutlich verloren. Wir sehen aber auch, da ich ja häufig nicht eben nur fundamental berichte, sondern eben Dinge mir sehr gerne technisch betrachte, technisch sieht dieser Chart nicht schön aus, da gibt es, und er sieht auch schon seit Monaten nicht schön aus. Woran mache ich das fest? Er notiert seit Monaten unterhalb der Durchschnittslinien, die Durchschnittslinien fallen. Das ist nichts anderes als ein intakter Abwärtstrend. Und auch durch diesen Rutsch, den wir jetzt gestern gesehen haben, haben wir einfach nur neue 12-Monats-Tiefs. Das heißt, die technische Situation ist alles andere als beruhigend oder befriedigend. Wenn ich aber der Meinung bin, dass das ein Qualitätsunternehmen ist oder es in diesem Sektor, der momentan so stark leidet, mehrere Qualitätsunternehmen gibt, stellt sich ja immer die Frage, falls ich eine positive Meinung dazu habe, und die haben wir eher, wie setze ich die um? Ich kann natürlich einfach die Aktie kaufen oder nachkaufen, was natürlich in den letzten Monaten im Nachhinein betrachtet immer zu früh gewesen wäre. Ich kann auch warten, bis die Aktie einen Boden gebildet hat. Da muss ich wahrscheinlich Geduld mitbringen. Vor allem, wenn ich mir anschaue, wo die Durchschnittslinien notieren, da müssen wir noch einige Zeit warten. Oder, und jetzt komme ich wieder zu einem meiner Lieblingsthemen, mit dem ich Sie im letzten Jahr, ich will nicht sagen genervt habe, aber was ich Ihnen sehr häufig ans Herz gelegt habe. Wenn Sie solche Phasen erleben, starke Abverkäufe, starke Kursrutsche, aber technisch eben unbefriedigend die Gesamtsituation, aber extrem hohe Volatilitäten, machen Sie sich diese extrem hohen Volatilitäten zunutze. Wenden Sie die indirekten Strategien an, die ich Ihnen immer wieder genannt habe. Das ist zum einen, wer es kann, zum Beispiel bei der SAP, der Verkauf einer Verkaufsoption, also der Verkauf eines Puts oder anders ausgedrückt Stillhalter in Geld. Man bekommt eine hohe Prämie und würde die Aktie zu tieferen Kursen dann nehmen. Wenn sie nicht fällt, habe ich die Prämie vereinnahmt. Oder für den, der das nicht direkt kann, zumindest der indirekte Umweg über die Discount-Zertifikate. Dazu bei der SAP heute ganz aktuell einfach nur zwei Beispiele direkt mitgebracht. Also, wenn Sie auf Juni, denn wir reden davon jetzt von 4 Monaten, was haben wir Ende Januar, Juni, ja, 4,5 Monate, Aktie notiert bei 170, wenn Sie bereit wären, sie bei 170 etwa zu nehmen, bekommen Sie momentan über 12 Euro Prämie, das heißt, Ihr Kaufkurs wäre 158. Wenn nicht, also wenn die Aktie nachher nicht unter 170 sein sollte, hätten Sie zumindest diese 12 Euro verdient. Bedeutet für die Laufzeit und in Prozent umgerechnet, das wären einfach deutlich zweistellige Stillhalterrenditen auf PA-Basis. Und wie gesagt, ich habe zwei Beispiele dabei, für den, der das eben nicht kann. Discount-Zertifikate auch eben auf den Monat Juni mit dem Cap bei 170, selbes Beispiel. Hier sieht man sehr schön, etwa 156 Euro kostet dieses Discount-Zertifikat. Macht momentan knapp 8% Puffer nach unten, würde eine Rendite auf PA-Basis gerechnet, umgezogen auf diese 4,5-monatige Laufzeit, deutlich oberhalb der 20% sein. Also das ist auch eine Ergänzung, eine Alternative zu einem Sparplan, der natürlich auch geht. Wir haben nur momentan zwei Sonderthemen, extrem hohe Volatilität und eben, wie gesagt, technisch intakte Abwärtstrends, keine Bodenbildung. Da ist häufig diese indirekte Vorgehensweise die für uns dann noch die attraktivere. Die haben wir auch bei uns in unserem Aktienportfolio, gerade bei SAP, gestern umgesetzt. Das nur dazu. Also, erhöhte Kursschwankungen, Devisen, extreme Kursschwankungen bei den Edelmetallen und auf Indexebene die Aktienmärkte robust mit relativ geringen Schwankungen, aber im Rahmen dieser Berichtssaison in der laufenden Woche auch hier wieder extreme Kursschwankungen. Und ich hatte gesagt im Titel, wir wollen das einordnen. Ich hoffe, ich habe das für Sie einordnen können. Und auch hier bei der SAP ein Blick nochmal ganz kurz auf die letzten 10 Jahre, um ein Gefühl dafür zu geben. Ich meine, im Herbst 2022, also vor etwas über 3 Jahren, notierte die Aktie bei 85 Euro. Wir sind dann hoch bis auf die 280, eben jetzt auf die 170. Wir erreichen aktuell die blaue Linie, das ist die 200-Wochen-Linie strategisch in diesem Bereich. Ansonsten, falls das nicht halten sollte, wäre es wohl im Bereich circa um die 150 wieder eine größere charttechnische Unterstützung. Was ich nur meine, wir glauben nicht, dass KI diese Softwarebranche komplett disruptiert oder vernichtet. Unsere Meinung ist klar, die Befürchtungen sind unserer Meinung übertrieben. Wir kommen eher in den Chancenmodus und wie gerade gezeigt mit 2 Beispielen durch das Ausnutzen der hohen Volatilität mit Schreibstrategien. So viel zu dem Thema Softwareaktien im freien Fall. Das alles, was in dieser Woche passiert ist, im Wochenschluss, heute als Sonderfolge für Sie zusammengefasst. Erstens, der Weltuntergang steht nicht bevor. Wieder einmal. Der US-Dollar steht strukturell generell unter Druck. Das ist keine Neuigkeit. Und die 2 Cent oder 3 Cent Kursveränderung ist jetzt auch nicht dramatisch bis jetzt. Dramatisch waren die extremen Kursschwankungen an den Edelmetallen. Das ist uns deutlich zu weit gelaufen, zu heiß gelaufen. Die Aktienmärkte reagieren auf all diese Störungen bisher sehr robust, vor allem auf Indexebene, ganz normale Schwankungen. Die meisten Indizes leicht im Plus, also werden im Januar, so wie es aussieht, leicht im Plus abschließen. Im Rahmen der Berichtssaison reagieren die Einzeltitel extrem stark. Ich hatte unter anderem speziell der Software-Sektor. ServiceNow war deutlich im Minus, Microsoft gestern minus 10%, SAP minus 16%. Das ist wie ein richtiges Schlachtfest. Da diese Titel technisch häufig angeschlagen sind, auch eine Microsoft ist technisch angeschlagen, keine Bodenbildung, intakte Abwärtstrends, nutzen wir vor allem die hohe Volatilität bei diesen Qualitätsaktien über indirekte Strategien, über Schreibstrategien, das heißt Verkauf, Put oder Discount-Zertifikate aus. Und in der Summe, weil ich auch von Ihnen nach einer Depotstruktur gefragt wurde, es bleibt dabei, vermeiden Sie Klumpenrisiken, seien Sie bitte breit und gut diversifiziert. Damit fangen wir an, erstens über verschiedene Anlageklassen. Aktien, ja. Anleihen, ja, aber bitte vor allem Unternehmensanleihen. Dazu kommen Gold, grundsätzlich bitte als Bestandteil haben. Wenn ich aufgrund der Kursanstiege zu viel Gold habe vom Gewicht, Gewinnmitnahmen, Gewicht wieder reduzieren. Volatilität bietet sich in den Einzelfällen immer, vor allem über den Verkauf von Volatilität an. Damit ist das Depot in Summe schon mal gut diversifiziert. Wenn ich über die Anlageklasse Aktien rede, ja, erzähle ich Ihnen auch seit einem Jahr nichts Neues. Es muss nicht unbedingt der MSCI World mit 70% USA und dann eben 40% die großen US-Tech-Aktien sein, sondern bitte breiter. Das heißt Europa verstärkt dazu. Das heißt bitte auch Emerging Markets dazu. Das heißt, die Marktbreite insgesamt hat zugenommen. Das sind alles Dinge, wie das Portfolio mit dem Blick aktuell, auch mit dem Blick nach vorne, auch etwas stürmischere und volatilere Zeiten, glaube ich, sehr gut überstehen wird. Das war es von mir, unsere Sondersendung heute zum ersten Mal in diesem Jahr, Winklers Wochenschluss. Bedanke mich bei Ihnen, hoffe, es hat Ihnen was gebracht. Freue mich auf nächste Woche. Wir werden nächste Woche ganz normal am Mittwoch mit dem nächsten Weitblick herauskommen. Und bis dahin verbleibe ich wie immer. Es war mir eine Ehre, Ihr Michael Winkler.